Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hier ist Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal
Marita Kallenbach-Lies
und Hans Wiechmann.
Wir starten wieder mit einer kritischen kleinen Fabel in die heutige Sendung. Zu Gast in der Spätlese ist außerdem der Hamelner Hospizverein. Wir sprechen mit der ersten Vorsitzenden Monika Cordes-Salm. Das absolute Nichts entdeckt diesmal die Hamelner Autorin Ulla Klein. Und unserem Redakteur Stefan Rickener begleiten wir auf einen Spielzeugmarkt. Bei unserem Ostpreußen vom Dienst, Manfred Arendt, wird heute etwas Ungewöhnliches gekippt. Außerdem verraten wir Ihnen, wem am heutigen 1. März gedacht wird. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Heute haben wir eine kleine Fabel von dem 1723 in Stuttgart geborenen Staatswissenschaftler und Politiker Friedrich Karl Freiherr von Moser für Sie. Jürgen Schormann liest Der Krebs und die Schildkröte.
Der Krebs und die Schildkröte gingen miteinander auf Reisen und klagten sich wechselweise mit Wehmut über die unersättliche Raubsucht des Menschen. Gehen wir aufs Land, sagten die beiden, so sind wir des Todes. Suchen wir Sicherheit im Wasser, so sind wir gefangen. Gebt euch zufrieden, Kinder, sprach ein ihnen klar zuhörender Storch. Was ihr im Leben verlieret, das gewinnt ihr im Tode. Deine Augen, Krebs, sind die Besänftigung zorniger Menschen, und deine Schale, Schildkröte, ist der Schmuck in den Palästen der Könige und Fürsten. Schöner Trost, antwortete der Krebs, wenn wir ihn nur nicht mit unserer Haut bezahlen müssten?« »Das ist nun schon nicht anders«, erwiderte der Storch. »Die Menschen machen's unter sich selbst nicht besser. Die Besten unter ihnen verfolgen sie im Leben und loben sie erst nach dem Tode.«
So gerne Gast auf meiner eigenen Beerdigung, da säß ich zwischen meinen Gästen mit gespitzten Ohren rum und hörte, was für ein guter Mensch ich war. Da sitzt Frau Meier, ja, die ist auch da, hat stets die AfD gewählt und ihren Dackel gern gequält. Ich habe ihr deutlich gesagt, dass sie als Mensch mir nicht behagt. Nun sitzt sie hier, lügt mit Pläsier. Also der Herr Heger, er war ein netter Mann, an ihn kam keiner ran. Er war so höflich und loyal, drum bin ich gern gekommen zu seinem Abschiedsritual. Ich wär so gerne Gast auf meiner eigenen Beerdigung, da säß ich zwischen meinen Gästen mit gespitzten Ohren rum und hörte, was für ein guter Mensch ich war. Da ist Herr Müller, der ist ein Knüller, er wäscht sein Auto mit nem Schlauch, liebt Zäune und Laubfegen auch. Ich dachte samstags mittags gern, dass er ein Spießer ist vom Herrn. Nun ist er hier, spricht gut von mir, also mein Nachbar. Er war kein Ordnungsfan, ich mocht ihn trotzdem gern. Nach seinem Abschiedsritual trink ich ein Pilzchen heut auf ihn in meinem Lieblingsbierlokal. Ich wär so gerne Gast auf meiner eigenen Beerdigung, da säß ich zwischen meinen Gästen mit gespitzten Ohren rum und hörte, was für ein guter Mensch ich war. Da steht ja Amelie, mein Gott, ich mochte sie. Wir hatten eine schöne Zeit mit viel Gefühl und Zärtlichkeit. Ich riss das Herz ihr aus der Brust. Das war mir damals nicht bewusst, doch steht sie hier, spricht gut von mir. Also der Arne, er konnt gut küssen, ich muss das wissen. Er war so zart, so lieb, so schön, wir ließen uns gemeinsam gehen. Ich würd ihn gerne nochmal sehen. Ich wär so gerne Gast auf meiner eigenen Beerdigung, da säß ich zwischen meinen Gästen mit gespitzten Ohren rum und hörte, was für ein guter Mensch ich war. Da kommt ja Gunther, der guckt nicht munter, er war mein allerbester Freund, wir haben gelacht und auch geweint. Dann kam ein riesengroßer Streit, dabei ging ich wohl zu weit. Nun ist er hier, erzählt von mir. Es tut mir leid, Mann, mit diesem Streit, Mann. Ich war zu stolz, dir zu verzeihen, und das gesteh ich heute ein. Nun bist du weg, was für ein Dreck. Ich wär so gerne Gast auf meiner eigenen Beerdigung, da säß ich zwischen meinen Gästen mit gespitzten Ohren rum und hörte, was für ein guter Mensch ich war. Ja, ich hörte, was für ein guter Mensch ich war. Ich hörte, was für ein guter Mensch ich war.
Rund 1500 ambulante Hospizdienste gibt es in Deutschland. Dort tätig sind überwiegend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2024 waren bundesweit ca. 100.000 Ehrenamtliche in der Hospizarbeit aktiv. Auch in Hameln gibt es einen Hospizverein, der sich um drei Hauptaufgabenbereiche kümmert, erklärte erste Vorsitzende Monika Cordes-Salm.
Das erste ist natürlich die Sterbebegleitung. Also Menschen werden zu Hause im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen begleitet und mit ihnen werden dann auch die Angehörigen begleitet. Das zweite große Standbein ist die Arbeit mit trauernden Menschen. Dafür haben wir verschiedene Gruppen, verschiedene Angebote und da wird immer geguckt, welches Angebot passgenau ist. Ja, und der dritte Aufgabenbereich, das ist so die Öffentlichkeitsarbeit, um die Arbeit bekannt zu machen, um aber auch die Möglichkeit oder Anregung zu geben, sich selber mit Tod und Sterben auseinanderzusetzen. Wie möchte ich sterben? Wie möchte ich damit umgehen, wenn bei mir jemand aus meinem engsten Kreis jemand stirbt? Da geht es einfach auch um gesellschaftspolitische Sachen. Wie ist denn das mit Sterbehilfe oder mit Angeboten, mit Pflegepersonal, was in Krankenhäusern, in Pflegeheimen fehlt? All solche Themenbereiche spielen für uns als mittlere Generation auch eine ganz große Rolle.
Seit gut 20 Jahren ist Cordes Salm ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hospizverein. Vor 8 Jahren wurde sie zur ersten Vorsitzenden gewählt. Es ist eine herausfordernde und manchmal an die Substanz gehende Arbeit. Für Cordes Salm ist diese Aufgabe aber dennoch bereichernd.
Diese Arbeit mache ich total gerne, weil ich finde, dass das ein ganz, ganz wertvolles Geschenk ist, was die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter, und das sind zurzeit 78 hier in Hameln, die Sterbebegleitung, Trauerbegleitung machen, was die so der Hamelner Bevölkerung so schenken. Die schenken Zeit, die schenken Aufmerksamkeit, die schenken Zuversicht und all das kommt bei den Menschen an, die in ihrer letzten Lebensphase sind oder deren Zugehörigen oder eben halt Menschen, die im Trauerprozess drin sind, die jemanden verloren haben und die nun versuchen möchten, wieder das Glück im Leben wiederzufinden und Lebensfreude wiederzufinden.
Die Angebote des Hospizvereins sind vielfältig und sollen unterschiedlichste Bedürfnisse ansprechen.
Das sind so freie Angebote. Es wird Kaffee getrunken, es gibt die Möglichkeit, sich auszutauschen, Gespräche zu führen. Es sind Trauerbegleiter anwesend, die einzeln auf irgendwelche Bedürfnisse eingehen können. Dann haben wir noch eine Walk-and-Talk-Gruppe, die am dritten Sonntag im Monat stattfindet. Dort wird eine kleine Wanderung unternommen, einige Kilometer, und dann kehrt die Gruppe ein und trinkt noch zusammen Kaffee. Und auch da ist die Möglichkeit, sich auszutauschen und vielleicht auch neue Menschen kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. In den Räumen des Hospizvereins haben wir auch noch einige Gruppen wie die Männerkochgruppe oder die Kreativgruppe, die Nähgruppe, die themenorientiert arbeiten, wo nicht die Verarbeitung der Trauer in Form von Kommunikation stattfindet, sondern da geht es eher darum, etwas miteinander zu tun. Man hat die Möglichkeit, an guten Tagen sich einzugeben und ganz aktiv mitzuarbeiten. Genauso gut kann man sich aber auch mal ein bisschen zurücknehmen und kann mal irgendwelche Gedanken, die einem so nach hängen, mit den anderen teilen und somit über seinen Alltag oder über seine Gefühle, seine Bedürfnisse reden.
Ein noch recht neues Angebot, das erst letztes Jahr ins Leben gerufen wurde, ist das Friedhofscafé.
Manchmal passiert es auch, da hat man eine Idee und dann sind andere einfach schneller. So war das beispielsweise mit dem Friedhofscafé. Hameln Kanz und die ARA haben im letzten Jahr zum ersten Mal das Angebot des Friedhofscafé gemacht, was bei uns noch in der Planungsphase war. Aber wir wurden eingeladen mitzumachen und in Kooperation bieten wird das dieses Jahr am 31.03. angeboten. Das findet auf dem Deister Friedhof statt. Der Gedanke des Friedhofscafé war es, dass die Hamelner Bevölkerung sich an einem besonderen Ort treffen kann. Und das ist nicht ausschließlich für Trauernde gedacht, sondern einfach für Menschen, die in Kontakt miteinander treten möchten.
Im März startet ein neuer Qualifizierungskurs für Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter. Alle Interessierten erreichen den Hospizverein Hameln montags und donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter der Hamelner Telefonnummer 23908. Außerdem werden immer freiwillige Helfer gesucht, die für Veranstaltungen Plakate verteilen, Kuchen backen oder Stühle stellen. Auch hier freut sich der Verein über Ihren Anruf unter 23908.
Die Menschen sind als Publikum das allerbeste Publikum. Sie lassen sich amüsieren, sie lassen sich imponieren. Sie strahlen und bezahlen und sind schnell mit dem Applaus. Und wenn die Show vorbei ist, gehen sie freiwillig nach Haus. Die Menschen sind als Publikum famos. Nur eine Sorge wird dich nicht mehr los. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Man sagt nichts. damit man lächeln kann. Die Tränen, die man weint, sind nie die richtigen. Man warte lieber, bis sie sich verflüchtigen. Möglichst schnell, möglichst bald. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Guten Tag, Sie sehen fantastisch aus. Man bietet ihnen Kaviar und Hummer an. Doch niemand bietet irgendeinen Kummer an. Nach und nach sagt man nichts. Man steht in seiner Dunkelheit und hütet sich vor jedem Wort und lässt die Welt sich drehen. Steht und lässt die anderen stehen. Denn niemand soll bemerken, dass man traurig ist. Es genügt, dass man es selbst bemerkt. Ein Trauriger ist selten ein Sympathischer. Ein Lustiger ist weitaus demokratischer. Wer's begreift, wird nicht traurig sein. Doch wenn du trotzdem traurig bist, dann schluck es schnell hinunter. Du könntest dich auch irren. Warum die Leute verwirren? Sei augenblicklich glücklich. Das kann jeder, der es will. Und wenn du's partout nicht kannst, dann trink ein paar Promille. Mit mir freuen sich die Menschen jederzeit. Nur eines bringt mich in Verlegenheit. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Man sagt nichts, weil es gefährlich wäre. Egal, ob einer nachts in seine Kissen weint, egal, ob einer hinter den Kulissen weint, offiziell bleibt man froh. Ein guter Mensch muss glücklich sein. Wer Trauer fühlt, ist selber schuld. Das ist des Pudels Kern. Schmerz ist einfach unmodern. Man sagt zu keinem Menschen, dass man traurig ist. Denn wozu? Er weiß es ohnehin. Man schweigt nicht nur, weil traurig sein so schaurig ist. Man schweigt auch, weil man weiß, dass jeder traurig ist. Und der Trost resigniert im Raum. Und der Traum bleibt nur ein Traum.
Zusammen mit der Hamelner Autorin Ulla Klein tauchen wir heute ein in den Kosmos Wartezimmer. Was sie dort entdeckt, erfahren Sie nun.
Ich saß im Wartezimmer des praktischen Arztes Dr. G. und tat das, was man in einem Wartezimmer macht. Ich wartete. Mit mir warteten mehrere Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts, die ausschließlich in ihr Handy starrten. Wenn sie selten mal aufblickten, sah ich in ihren Augen eine stille Leere. Es war mehr ein Nichts in den Augen, so als seien sie als Person gar nicht anwesend, sondern in einer anderen Welt und hätten ihren Körper wie ein Mantel hier im Wartezimmer zur Aufbewahrung abgelegt. Aber in diesen Augen war ein Sog, der mich einsaugte wie in ein absolutes Nichts. Was eigentlich unmöglich ist, denn das absolute Nichts, das nicht einmal als bloße Idee existieren kann, selbst wenn man darüber nachdenkt, gibt es nicht. Es war die Atmosphäre in diesem Wartezimmer, die jeden Gedanken verlangsamte und als Ziel ins Nichts führte. Ich stand auf und öffnete das Fenster. Ich blickte auf eine regennasse Straße und sah in einen trüben Himmel. Und holte tief Luft. Da kam Leben in die stille Gruppe der Wartenden. Fenster zu, es zieht. Ich schloss das Fenster und setzte mich wieder. Die Zeiger der großen Uhr über der Tür waren überhaupt nicht weitergerückt. Ich hasse es zu warten. Und während ich darüber haderte, hob mir gegenüber die dekorative ältere Dame plötzlich den Blick. Für einen kurzen Moment glaubte ich, ihr Blick gelte mir. Doch nein, sie schaute an mir vorbei und direkt zum Tresen, wo die Arzthelferin erschien. Der nächste bitte. Wir alle zuckten gleichzeitig zusammen. Offenbar hatte niemand damit gerechnet, dass in diesem Raum überhaupt noch etwas passiert. Ich auch nicht. Aber es war das Signal für mich, das Wartezimmer zu verlassen, um dem Arzt entgegenzutreten. Ich warf noch einen letzten Blick zurück. Und genau in diesem Moment geschah es. Alle anderen Patienten sanken gleichzeitig in ihre ursprüngliche Position zurück, um wieder in ein nicht existierendes Nichts zu entschwinden. Im Sprechzimmer eröffnete mir der Arzt: Wir konnten bei Ihrem Gehirnscreening nichts feststellen. In meinem Kopf ist nichts, fragte ich. Der Arzt schaute mich an, legte den Kopf schief und sagte mit der Ruhe eines Mannes, der schon alles gesehen hat: In Ihrem Kopf ist nichts, keine Veränderung, absolut nichts. Frustriert taumelte ich aus dem Sprechzimmer. Da hatte ich für nichts und wieder nichts so lange gewartet, um am Ende zu erfahren, dass ich eine hohle Birne habe.
Wie einst in meinem Märchenbuch, Hexe, Magier und ein stiller Fluch. Sie wollen alle Doktor Psycho sehen und die Zeit scheint still zu stehen. Die Schamanin, die leis Flüche spricht, der gleich daneben kratzt sich sein Gesicht. Ein anderer wippt mit seinem Bein und der daneben wär so gern ein Schwein. Ich sitz im Wartezimmer, mancher wartet hier für immer. Minuten drehen sich wie Tage und jeder trägt im Kopf die Frage: Wann bin ich dran? Wann bin ich dran? Und dann am Bahnhof, es ist wie verflucht, warten Menschen auf den nächsten Zug. Manche wollen auf ne Reise gehen und auch die Pendler können's nicht verstehen. Der mit dem Rucksack wird zu Haus vermisst, ein anderer hier schnell Fastfood isst. Keiner schaut zu einem anderen hin, keiner merkt, dass ich hier bin. Ich sitz im Wartezimmer, mancher wartet hier für immer. Minuten kleben an den Wänden und keiner weiß, wo sie mal enden. Wann bin ich dran? Wann bin ich dran? Und dann am Abend, ja, wer hätt's gedacht, stehen Menschen an, es wird gelacht. Der Hunger stillt sich nie ganz satt, weil keiner das, was er bestellt, je hat. Der eine sucht nach süßem Trost, ein anderer fragt, wie lass ich los? Der Kellner nickt, serviert die Zeit und jeder nimmt ein Stück Gelegenheit. Ich sitz im Wartezimmer, mancher wartet hier für immer. Minuten drehen sich wie Tage und jeder trägt im Kopf die Frage: Wann bin ich dran? Wann bin ich dran? Ich sitz im Wartezimmer, mancher wartet hier für immer. Minuten kleben an den Wänden und keiner weiß, wo sie mal enden. Wann bin ich dran? Wann bin ich dran? Und manchmal denk ich mittendrin, vielleicht hat Warten ja seinen Sinn. Denn wer verweilt, der sieht mehr klar, wie nah das Fernste manchmal war. Ich lächle still im Warteraum, aus Zeit wird plötzlich Lebensraum. Und wenn Geduld die Tür bewacht, dann lohnt das Warten manchmal über Nacht. Ich sitz im Wartezimmer, mancher wartet hier für immer. Wann bin ich dran? Wann bin ich dran? Wann bin ich dran?
Ein begeisterter Spielzeugmarktgänger ist unser Redakteur Stefan Rikina. Wer noch nie einen solchen Markt besucht hat, der könnte eventuell mit falschen Erwartungen dort auflaufen. Stefan Rikina nimmt uns nun mit auf einen typischen Spielzeugmarkt.
Manch einer, so wie ich, erfreut sich beim Schlendern durch die zahlreichen Gänge einfach am Eintauchen in die Vergangenheit. Andere suchen gezielt nach fehlenden Stücken für ihre Sammlung. Das Publikum ist vielschichtig, erklärt mir ein Händler, der die Spielzeugmärkte in der ganzen Republik besucht.
Die Leute heute, die zu den Märkten gehen, das sind zum einen die Sammler, die nach wie vor ihre Händler besuchen und versuchen dort ihre Sammlerstücke zu bekommen. Zum anderen sind es Eltern mit Kindern oder der Großvater mit dem Enkel an der Hand, die was für die Bahn suchen zum Basteln und zum Fahren.
Das Wort Spielzeugmarkt ist für so einen Markt eigentlich irreführend. So mancher unbedarfte Opa oder Vater hat schon entsetzt die Augen aufgerissen, als er den Preis für die kleine Blechlokomotive, die kleinen Leon sich ausgesucht hatte, auf dem Etikett am Boden des vermeintlichen Spielzeugs las. Ob nun die alte Schildkrötpuppe, das Metallauto von Schuko oder Diesler, der Stabilbaukasten von 1955 von Märklin, sie sind alle längst Kulturgut und zum Teil sogar kleine Kapitalanlagen geworden. Barbie-Puppen aus den 1950ern erzielen bei Versteigerungen durchaus fünfstellige Preise. Und der Harlekin-Bär von Steiff aus den 1930ern ging vor ein paar Jahren für schlappe 53.000 Euro über den Auktionstisch. Solche Summen werden bei normalen Spielzeugmärkten natürlich nicht erzielt, aber man wundert sich, um welche Beträge da gefeilscht wird, meistens von älteren Herren, die sich am Markt gut auskennen. Aber auch Frauen mit dicken Katalogen in der Hand sieht man hier und da.
Finde ich hier irgendwo den Ackermann Großraumwagen von 1958 in Grün?
Fragt die elegant gekleidete Dame den Wikinghändler und deutet auf die zahlreichen kleinen Vitrinen.
Der fehlt mir noch und der blaue Tempo Matador von 1956.
Mit Spielen und Spielzeug im klassischen Sinne hat so ein Treffen eigentlich gar nichts zu tun. Es geht ums Sammeln und Erhalten von Kulturgütern. Aber wer weiß, vielleicht wird der kleine Plastikbagger für 10 Euro aus dem Supermarkt ja eines Tages auch ein teures Sammlerstück.
Mein Kind, wir waren Kinder. Zwei Kinder klein und froh. Wir krochen ins Hühnerhäuschen, versteckten uns unter das Stroh. Wir krähten wie die Hähne und kamen Leute vorbei. Kikeriki, sie glaubten, es wäre Hahnengeschrei. Die Kisten auf unserem Hofe, die tapezierten wir aus und wohnten drin beisammen und machten ein vornehmes Haus. Des Nachbars alte Katze kam öfters zum Besuch. Wir machten ihr Bückling und Knickse und Komplimente genug. Wir haben nach ihrem Befinden besorglich und freundlich gefragt. Wir haben seitdem dasselbe manche alte Katze gesagt. Wir saßen auch oft und sprachen vernünftig wie alte Leute und klagten, wie alles besser gewesen zu unserer Zeit. Wie lieb und treu und glauben verschwunden aus der Welt. Und wie so teuer der Kaffee und wie so rar das Geld. Vorbei sind die Kinderspiele und alles rollt vorbei. das Geld und die Welt und die Zeiten und Glauben und Liebe und Treu. Vorbei sind die Kinderspiele und alles rollt vorbei. Das Geld und die Welt und die Zeiten und Glauben und Liebe und Treu.
Bei unserem gebürtigen Ostpreußen Manfred Arendt wird heute gekippt, aber nicht ein Schnäpschen hinter die Binde, sondern etwas eher Ungewöhnliches. Hören Sie selbst.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, in letzter Zeit, da gab es immer wieder Berichte, in denen es etwas zu kippen gab. Ich denke, man sollte diese Sache einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Überschrift über einem Artikel lautet: Kippt die Fahrradstraße? Politiker waren mit dem Thema beschäftigt. Auf die gestellte Frage reagierte ich mit einer eigenen Frage. Wie kann man um Himmels Willen eine Straße für Fahrräder kippen? Nehmen wir einmal an, dass es geht. Es ist ja auch nur ein verhältnismäßig schmaler Weg. Man muss aber gleich mit bedenken, dass da Politiker am Werke sind. Sicher ist, dass die Rechten den Weg nach rechts und die Linken nach links kippen werden. Da sie Initiative beweisen müssen, werden sie das Ding so wuchten, dass es voll auf der Seite, also hochkant, steht. Das hätte Züge, nämlich Vorzüge. Das Resultat? Es kommt zu einer deutlichen Verkehrsberuhigung. Denn den schmalen Pfad können nur Kunstradfahrer bewältigen. Mit ihren Kunststückchen werden sie allerhand Zuschauer anlocken und begeistern. Und schon hätten wir ein positives Stadtbild. Warnen möchte ich allerdings davor, dass man die extreme Rechte oder die extreme Linke mit der Realisierung des Kipp-Projektes beauftragt. Die würden nämlich radikal vorgehen. Die würden die Straße nicht nur hochkippen, sondern völlig umkippen, sodass der Asphalt nach unten im Untergrund verschwindet und der grobe Unterbau die Fahrfläche bildet. Die Reifen würden im Nullkommanix abgerieben, Feinstaub würde die Umwelt belästigen, die FahrerInnen würden gewaltig durchgeschüttelt. Ob das für die Gesundheit förderlich ist, wage ich zu bezweifeln.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, mitten durch die Stadt. Fahrrad fahr, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Fahrrad fahr, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Für mich das Ideale, der Wind weht um die Ohren. Manchmal läuft im Leben alles glatt, vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich guten Tag, weil ich immer alles richtig mach. Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Aufs Auto kann ich pfeifen, ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich ne Mütze auf. Und wenn es noch mal regnet, nehm ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf.
Wir alle freuen uns, wenn wir Schwein gehabt haben. Diese Redewendung besagt, dass wir vor einem Unheil verschont geblieben sind und Glück gehabt haben. Das Schwein ist das Symbol für Glück, wird jedes Jahr tausendfach als Glücksbringer verschenkt und ist nicht umsonst das Lieblingsmotiv für Spardosen. Heute, am 1. März, ist der Tag des Schweins, der das Schwein als eines der intelligentesten Haustiere des Menschen würdigen soll. So dachten es sich auf jeden Fall zwei Amerikanerinnen im Jahr 1972.
Das Schwein ist ein neugieriges und einfühlsames Tier. Es hört gerne Musik, ist sehr intelligent, kann komplexe Aufgaben lösen und sich im Spiegel erkennen. Nicht umsonst wird das Schwein als Hund in Rosa bezeichnet. Man geht davon aus, dass ihre kognitiven Fähigkeiten durchaus mit denen mancher Primaten vergleichbar sind. Schweine sind sensibel und mitfühlend und haben ein soziales Bewusstsein. Schweine fühlen wie wir Schmerz, Leid, Freude und Trauer.
Trotzdem ist es geradezu selbstverständlich, dass diese Tiere gänzlich auf ein würdevolles Leben verzichten müssen, um nach einer enormen Leidenszeit ein qualvolles Ende zu nehmen. Die Degradierung vom Haus zum Nutztier hat das Schwein in eine unvorstellbare Misere gestürzt. Flächendeckend in allen deutschen Bundesländern geht es dem Schwein sehr schlecht. So zum Beispiel auch in Hessisch-Oldendorf. 2022 gelangte durch Undercover-Recherchen von Aninova, dem ehemaligen Tierschutzbüro Deutschland, Videomaterial an die Öffentlichkeit, erzählt der Vorstandsvorsitzende Jan Pfeiffer.
Also in dem Schweinestall, es war im Grunde ein Horrorbetrieb, das kann man nicht anders sagen. Sehr viele kranke und verletzte Tiere. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass eben diesen kranken Tieren ganz offensichtlich nicht geholfen worden ist. Also dass es keine tierärztliche Versorgung gab, dass teilweise Tiere sich selbst überlassen worden sind. Und auch versteckte Aufnahmen zeigten dann zum Beispiel beim Abtransport der Tiere zum Schlachthof, wie sie mit Elektrotreibern auf den Transporter draufgetrieben worden sind. Das ist natürlich alles gesetzeswidrig und darf in dieser Form nicht passieren.
Da schwere Verstöße gegen Gesetze dokumentiert werden konnten, stellte die Tierrechtsorganisation Aninova Strafanzeige.
Wir haben dann Strafanzeige erstattet und das hat dann ungefähr so ein Jahr gedauert. Dann kam es zum Prozess und da ist der Landwirt dann auch verurteilt worden wegen Tierquälerei. Und was spannend war, ist, dass das zuständige Veterinäramt in Folge auch eine Strafanzeige gegen den Landwirt erstattet hat. Und es kam dann ein paar Monate später zu einem zweiten Verfahren, ebenfalls vor Gericht, und dort ist der Landwirt dann am Ende zu einer 6-monatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden und musste eine hohe Geldstrafe zahlen und die Gerichtskosten roundabout ungefähr 100.000 Euro. Zudem gilt der Landwirt nun als vorbestraft.
Im Landkreis Hameln-Pyrmont hat man, besser als andernorts, sein Möglichstes getan, den Betreiber von Weser Agrar GbR von den Tieren fernzuhalten.
Nach unserer Information hat das zuständige Veterinäramt auch ein Tierhalteverbot gegen den Landwirt ausgesprochen. Das heißt, er darf selber Tiere nicht mehr halten, was sehr selten passiert, dass das überhaupt ausgesprochen wird. In der Praxis ist das leider aber so, dass das oft umgangen wird, indem man den Betrieb dann auf die Lebenspartnerin zum Beispiel, Frau oder anderen Familienmitgliedern überschreibt oder eben einen Strohmann einsetzt. Aber dennoch ist das Zeichen natürlich hier schon ganz gut.
Natürlich ist Hessisch-Oldendorf kein Einzelfall. Die Leiterin des Amtes für Veterinärwesen, Dr. Maike Himmelsbach, zur Bilanz des Vorjahres 2025.
Und im Jahr 2025 wurden 11 von insgesamt 57 Betrieben, also es sind Betriebe jeglicher Größe von Schweinen, zum Teil mehrfach kontrolliert. Und dabei wurden zum Beispiel 6 sogenannte administrative Maßnahmen eingeleitet. Administrative Maßnahmen sind zum Beispiel Bußgeldverfahren oder schriftliche ordnungsbehördliche Anordnung. Und in einem Fall erfolgte die Abgabe an die Staatsanwaltschaft im Rahmen des Verdachts auf eine Straftat. Straftat kann zum Beispiel sein, wenn Tieren länger anhaltende erhebliche Schmerzen leiden oder Schäden zugefügt werden.
Der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras sagte vor rund 2500 Jahren: Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen wieder zurück. Industrielle Massentierhaltung ist nicht nur Tierquälerei, sondern auch eine Gefahr für die Gesundheit des Menschen. Die Megaställe sind eine Brutstätte für Krankheiten. Unmengen an Gülle, die auf die Felder ausgebracht werden, kontaminieren Böden, Gewässer und Grundwasser mit giftigen Nitraten, Antibiotika und multiresistenten Keimen, die von dort in Pflanzen und in die Nahrungskette gelangen. Das System Nutztierhaltung müsste von Grund auf neu gedacht werden. Das findet auch der deutsche Liedermacher Reinhard May.
In einer engen Box war es auf Beton und standesgemäß, dass sie die Glühbirne der Welt erblickte. Sie war das Ferkel Nummer 4, 3 andere lagen über ihr, so ein Gedränge, dass sie fast erstickte. Schon nach 2 Wochen Säugekot kam jemand und nahm Mutter fort, doch noch als die Erinnerung schon verblasst war, fielen manchmal dem jungen Schwein der Mutter Worte wieder ein. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Mein Kind, die Würde des Schweins ist unantastbar. Der Kerker wurde hier zu Haus, an einem Fleck Tag ein Tag aus und immer im eigenen Dreck rumsitzen. Die feine Nase, der Gestank, sie wurde traurig, wurde krank. Wenn sie sehr krank wurde, gab es Spritzen. Sie wurde zum Decken kommandiert. Sie hat es niemals akzeptiert, dass Schweine seien nur Ferkelzucht und Mast war. Und wenn man ihren Willen brach, dachte sie dran, wie Mutter sprach. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Mein Kind, die Würde des Schweins ist unantastbar. Dann fuhr der Viehtransporter vor, man packte sie an Schwanz und Ohr, zusammen mit ihren Leidensgenossen. Die zitterten und quiekten bang und fuhren und standen stundenlang, viel länger noch als üblich eingeschlossen. Das Schwein ist schlau, so ahnt es schon die tragische Situation. Sie wusste, dass dies ihre letzte Rast war. Sie hat den Schlachthof gleich erkannt und sie ging ohne Widerstand. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Sie hat den Himmel nie gesehen, durft nie auf einer Weide stehen, hat nie im frischen, trockenen Stroh gesessen. Sie hat sich nie im Schlamm gesuhlt, freudig gepaart und eingekuhlt. Wie könnte ich dies Häufchen elend essen? Die Speisekarte in der Hand, sehe ich über den Tellerrand. Ich kann die Bilder wohl nie mehr vergessen. Ich möchte nicht, du armes Schwein, an deinem Leid mitschuldig sein, wenn ich in diesem Restaurant zu Gast war. Und ich bestell von nun an wohl den überbackenen Blumenkohl. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Mein Kind, die Würde des Schweins ist unantastbar.
Und nun haben wir noch zwei Hinweise für Sie.
Die Gruppe Laptop, Smartphone und Co. des städtischen Treffpunktes für die zweite Lebenshälfte ARA lädt alle zwei Wochen dienstags um 10 Uhr Seniorinnen und Senioren zu einem offenen Unterstützungstreffen ein. Ehrenamtliche Helfer stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite und bieten individuelle Hilfestellung rund um Smartphone, Tablet oder Laptop. Der nächste Termin ist Dienstag, der 3. März. Das Angebot ist kostenfrei und findet im Treffpunkt ARA in der Alten Marktstraße 7C in Hameln statt. Teilnehmende werden gebeten, ihr eigenes digitales Gerät mitzubringen, damit konkrete Fragen direkt am Gerät geklärt werden können. Auch Personen, die Lust haben, älteren Menschen mit dem Smartphone zu helfen, sind herzlich willkommen. Interessierte erhalten weitere Informationen unter der Hamelner Telefonnummer 202 1344.
Die Stadt Hameln bietet für Seniorinnen und Senioren sogenannte präventive Hausbesuche in Hameln an. Dabei handelt es sich um ein kostenloses und neutrales Angebot. Interessierte können sich während der telefonischen Sprechzeiten informieren, und zwar am Dienstag von 10 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Die Hamelner Telefonnummer lautet 202 1406. Die Hausbesuche selbst finden dann nach individueller Terminabsprache in der eigenen Häuslichkeit statt.
Das war noch nie bei einem. schön wie ein Diamant.
Wir verabschieden uns von Ihnen mit einem Zitat des 121 nach Christus geborenen römischen Kaisers und Philosophen Marc Aurel. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. In diesem Sinne, gute Gedanken und eine gute Zeit wünschen Ihnen
Marita Kalmbach-Lies
und Hans Wiechmann.
Your time has come to shine. shine.